StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Was mir auch anfangs extrem schwer gefallen ist, ist eben dieses lange, konzentrierte Lesen im Sitzen. Durch meine Gehbehinderung habe ich halt auch eine leichte Hüftfehlstellung, dadurch eine Skoliosebildung. Ich tendiere da einfach viel stärker zu Verspannungen. Das sind Sachen, die ich dann berücksichtigen muss.
Und trotzdem hat sich Sebastian Pampuch entschieden, zu promovieren. Unterstützung bekommt er von einer neuen Initiative für Akademiker mit Behinderung. Wie die genau aussieht, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem im Programm Inklusion im Selbstversuch an der Uni Hannover lernen Lehramtsstudierende gemeinsam mit erwachsenen Behinderten. Rückenwind für die Provenienzforschung an der FU Berlin bekommt ein Studiengang durch den Gurlitt-Kunstfund besondere Aufmerksamkeit. Und 15 Jahre Bologna-Erklärung. Bildungspolitiker und Studierende ziehen Bilanz. Ja, und dieser Bologna-Prozess, der wird in Deutschland vor allem mit der Einführung der Bachelor- und Masterabschlüsse in Verbindung gebracht. Dahinter steckt aber natürlich viel mehr. In dieser Woche ist es genau 15 Jahre her, dass Europa den Startschuss für den gemeinsamen Hochschulraum gegeben hat. Doch während die bildungspolitischen Akteure von damals vor allem die Errungenschaften betonen, sehen die Studierenden in Deutschland die Ergebnisse wesentlich nüchterner. Das hat eine aktuelle Umfrage des renommierten Allensbach-Instituts gezeigt. Armin Himmelrath mit der gesamten Bologna-Bilanz.
15 Jahre ist es her, da verabredeten 29 europäische Bildungsminister in Italiens ältester Universitätsstadt Bologna: Wir wollen einen einheitlichen europäischen Hochschulraum. Drei Ziele wurden dafür definiert. Erstens, europaweit soll es vergleichbare Studienbedingungen geben. Zweitens, die Studieninhalte sollen sich stärker am Arbeitsmarkt orientieren. Und drittens, das alles soll zu einer größeren Mobilität für Studierende und Forscher führen. Die SPD-Politikerin Edelgard Bullmann war 1999 als deutsche Bundesbildungsministerin bei der Tagung in Bologna dabei. Der europäische Hochschulraum war damals nur eine Vision, aber diese Vision, sagt sie, war ihr und ihren Kollegen besonders wichtig.
Europa sollte also nicht nur Wirtschaftsraum, nicht nur Arbeitsmarkt, nicht nur eine politische Einheit sein, sondern eben auch eine kulturelle, eine soziale und eine starke wissenschaftliche Einheit bilden. Immer mit der Zielsetzung, dass dieses nicht zur Aufgabe von Vielfalt führen sollte. Das war der Leitgedanke und auch der tragende Gedanke des Bologna-Prozesses, auch der Bologna-Konferenz. Kurz gesagt, dass es an der Zeit sei, die wissenschaftliche und die kulturelle Dimension Europas deutlich zu stärken.
Aber ist für die Studierenden damit tatsächlich alles besser geworden? Das erste Ziel, europaweit vergleichbare Studienbedingungen, war für die Universitäten eine große Herausforderung, sagt Franz Bosbach, Prorektor für Lehre und Studium an der Uni Duisburg-Essen. Gerade auch in Deutschland, wo damals noch Diplom- und Magisterstudiengänge üblich waren.
Wir mussten ja ein völlig neues System in unsere Studienangebote hineinbringen. Ich glaube, die Universitäten haben gezeigt, dass sie leistungsfähig sind und dass sie solche Systeme tatsächlich neu adaptieren können.
Kritiker dagegen sagen, die Unis und Fachhochschulen haben ihre Bachelor- und Masterstudiengänge so kleinteilig geregelt, dass das Studium für die Studierenden unnötig kompliziert wurde. Und auch der Zeit- und Leistungsdruck, unter dem viele Studenten stehen, sei vor allem in Deutschland ein Problem. Ziel 2 der Reformen, die stärkere Arbeitsmarktorientierung, sei ebenfalls erreicht worden, sagt Wolfgang Lieb. Er hatte vor 15 Jahren als Staatssekretär im NRW-Wissenschaftsministerium den Bologna-Prozess begeistert vorangetrieben. Zufrieden ist Wolfgang Lieb trotzdem nicht. Denn die starke Ausrichtung der Fächer auf den Arbeitsmarkt, neudeutsch Employability, hält er für falsch.
Die bildungspolitische Seite des Bologna-Prozesses ist an die Wand gedrängt worden zugunsten der wirtschaftspolitischen Flanke. Und dadurch sind die Hochschulen sehr stark in den Griff ökonomischen Denkens geraten.
Skepsis auch bei den Studierenden. Die Zweiteilung der Abschlüsse in Bachelor und Master stößt bei ihnen auf wenig Gegenliebe. Nach einer repräsentativen Umfrage des renommierten Allensbach-Instituts glaubt die Mehrheit der deutschen Studenten nicht, dass der Bachelor als Abschluss für den Einstieg in den Beruf ausreicht. Knapp 2/3 der Studierenden wollen deshalb auf jeden Fall noch einen Master dranhängen. Hier müssen die Bologna-Befürworter also noch Überzeugungsarbeit leisten. Bleibt Ziel 3, die größere Mobilität der Studierenden. Das hat nur teilweise geklappt, findet Franz Bosbach von der Uni Duisburg-Essen.
Wir haben eine hohe Rate von Incoming Students, die nicht nur aus dem Bologna-Raum kommen, sodass wir da ganz zufrieden sind. Wir sind nicht zufrieden mit der Outgoing-Quote. Das liegt aber an spezifischen Voraussetzungen unserer Studierenden, die wir besonders motivieren müssen, ein Auslandssemester wahrzunehmen oder einen Auslandsaufenthalt oder ein Praktikum im Ausland zu machen.
Gerade bei deutschen Studierenden gibt es noch zu viel Zurückhaltung, was den Weg ins Ausland betrifft. Aber auch da sei man auf einem guten Weg, zumal mittlerweile 47 europäische Staaten am Bologna-Prozess teilnehmen und Deutschland schon seit über 10 Jahren zu den 3 beliebtesten Zielländern für Gaststudenten gehört. Nicht nur in Europa, sondern weltweit.
Im Jahr 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Seither wird das Thema in der Öffentlichkeit heftig diskutiert, vor allem mit Blick auf die Schule und die berufliche Bildung. Die speziellen Bedürfnisse von Akademikern mit Behinderung werden noch eher wenig beachtet. Dabei haben laut deutschem Studentenwerk etwa 7% der Studierenden in Deutschland eine Beeinträchtigung. Und die kann ihnen das Studieren oder Promovieren manchmal etwas schwerer machen. Eine neue bundesweite Initiative will vor allem Doktoranden jetzt helfen.
StudiDW Schwerpunkt.
Sebastian Pampuch ist einer von denen, die von dem neuen Förderprogramm profitieren. Schon im Juli geht er für seine Promotion nach Berlin. Dann wird er sich von seinem alten Arbeitsplatz in Hamburg verabschieden. Und dort hat ihn Janine Albrecht kurz vor seinem Umzug für StudiDW getroffen.
Der alte Fahrstuhl rattert gemütlich Stockwerk für Stockwerk nach oben. Sebastian Pampuch mag die Fahrt. Immerhin gibt es nicht mehr viele dieser offenen Paternosteraufzüge. In der 4. Etage des renommierten German Institute of Global and Area Studies, kurz GIGA, steigt Pampuch aus. Hier ist die Bibliothek des Instituts. Seit einem knappen halben Jahr sein Arbeitsplatz als wissenschaftlicher Bibliothekar. Eine Teilzeitstelle, die ihm auch Zeit für seine Doktorarbeit lässt.
Ich promoviere zu einem ethnologischen Thema mit einer afrikanischen Thematik. Da ist das GIGA auch tatsächlich eigentlich die Einrichtung in Deutschland. Also es ist mit der größte Afrika-Bestand.
Eine glückliche Fügung, nachdem seine Promotion bisher nur schleppend voranging. Bereits 2009 hat Pampuch sein Studium der europäischen Ethnologie an der Berliner Humboldt-Universität abgeschlossen. Danach arbeitet er an seinem Thema für die Doktorarbeit und findet an seiner Uni eine Doktormutter. Allerdings fehlt die nötige Finanzierung. Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter sind rar und auch die Suche nach einem Stipendium bleibt erfolglos. Pampuch glaubt, dass dies vielleicht auch mit seiner Behinderung zusammenhängt, die er in seinen Bewerbungen nicht verheimlicht hat. Nicht, weil er dafür einen Bonus bekommen wollte, sondern um die Lücken in seinem Lebenslauf zu erklären. Als Kind hatte Pampuch Knochenkrebs.
Ich habe 2 Jahre von meinem 12. bis 25. Lebensjahr im Krankenhaus verbracht.
Es ist in Deutschland insgesamt nicht einfach, ein Stipendium zu bekommen, egal ob behindert oder nicht. Die Zahl der Bewerber ist jedes Jahr um ein Vielfaches höher als die der Stipendien. Doch jetzt, 5 Jahre nach seinem Magisterabschluss, hat Pampuch doch noch Glück. Die bundesweit neue Initiative Promotion inklusive hat ihm eine Stelle angeboten. Pampuch ist einer der ersten von insgesamt 45 Doktoranden, die hier unterstützt werden. Das Projekt setzt sich für die Förderung von Doktoranden mit Behinderungen ein. Denn die können, wie Pampuch, oft nicht so durchstarten wie andere Promovierende.
Was mir auch anfangs extrem schwer gefallen ist, ist eben dieses lange, konzentrierte Lesen im Sitzen. Durch meine Gehbehinderung habe ich halt auch eine leichte Hüftfehlstellung, dadurch eine Skoliosebildung. Ich tendiere da einfach viel stärker zu Verspannungen. Das sind Sachen, die ich dann berücksichtigen muss.
Die Initiative der Universität Köln, die abgekürzt PROMI heißt, nimmt auf diese Einschränkungen Rücksicht. Die Doktoranden bekommen für 3 Jahre eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Damit haben sie auch Anspruch auf eventuelle Reha-Maßnahmen und sie erhalten einen eigenen Arbeitsplatz, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Bis Pampuch Anfang Juli in Berlin richtig loslegen kann, hat seine Doktormutter Beate Binder, Professorin am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität, noch alle Hände voll zu tun.
Zum Beispiel müssen wir 20% der Ausstattung mit kofinanzieren, ohne dass wir irgendwo bislang eine Unterstützung von anderer Seite dafür bekommen. Wir müssen einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, das heißt einen Raum, was gerade auch angesichts der knappen Ressourcen, die auch unser Institut hat, ein Problem darstellt.
Trotzdem findet sie das Projekt sehr gut und unterstützt es gerne. Doch Binder beklagt, dass bei Integrationsprogrammen für Behinderte der Arbeitsplatz Wissenschaft nicht immer richtig definiert sei. Denn ein Doktorand sitze nicht nur am Schreibtisch, sondern müsse auch Tagungen besuchen.
Da merken wir gerade, dass es Reibungsflächen gibt und dass zum Beispiel eine Zufinanzierung für ein Hörgerät für eine andere Promovierende dann schwierigst durchzusetzen ist, weil die Begründung ist, wenn die doch ihre Promotion schreibt, muss sie doch nichts hören. Also ich spitze es etwas zu.
Im Fall von Sebastian Pampuch dürfte es keine Probleme geben. Sein höhenverstellbarer Schreibtisch ist bestellt. Andere besondere Hilfsmittel braucht er nicht. Für ihn bedeutet die Promi-Stelle vor allem eins: Endlich kann er sich die nächsten 3 Jahre voll und ganz auf seine Doktorarbeit konzentrieren.
Ja, Sebastian Pampuch hat also erst einmal ein sicheres Einkommen. Und die Förderung kommt von einer bundesweiten Initiative PROMI, Promotion Inklusive. Ein Projekt unter anderem von der Universität Köln und der Bundesagentur für Arbeit. Mathilde Niehaus ist Professorin für Arbeit und berufliche Rehabilitation an der Uni Köln und hat mitgehört. Frau Professor Niehaus, wir haben es eben schon gehört. Sebastian Pampuch hat eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er bekommt einen speziellen Schreibtisch und er hat ein Recht auf Reha-Maßnahmen. Ist er damit ein typischer Promi-Stipendiat?
Ja, ganz und gar. Und zwar deshalb, weil unser Projekt ja dafür sorgt oder Sorge tragen soll, dass Akademikerinnen, Akademiker mit Behinderung die Möglichkeit erhalten, eine Promotionsstelle an einer Universität auszufüllen, eine Finanzierung über eine 50%-Stelle sichergestellt zu bekommen und mit diesem Beschäftigungsverhältnis einhergehend, also weil es ja eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist, dann auch die Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, Unterstützungsleistungen aus unserem sozialen System zu erhalten.
Wen genau fördert PROMI?
PROMI wird diejenigen fördern und fördern können, die eine amtlich anerkannte Schwerbehinderung haben.
Jetzt haben wir in der Reportage ja erfahren, dass Herr Pampuch zum Beispiel einen speziell eingestellten Schreibtisch für seinen Rücken braucht. Wie kann man sich so bestimmte Arbeitsplätze für Promovierende mit Behinderung vorstellen? Also was für spezielle Bedürfnisse haben die, die andere Doktorandinnen und Doktoranden vielleicht nicht haben?
Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Also das hängt auf der einen Seite davon auch ab, was für einen fachlichen Hintergrund die einzelnen Personen haben. Sicherlich sieht ein Arbeitsplatz in der Chemie anders aus als in den Geisteswissenschaften. Und auf der anderen Seite ist das eine ganz, ganz große Variabilität, deshalb, weil auch die Behinderungen natürlich ganz, ganz unterschiedlich sind und damit auch die individuellen Bedürfnisse.
Sind die Universitäten in Deutschland aus Ihrer Sicht vorbereitet auf Akademikerinnen und Akademiker mit Behinderung? Tun die schon genug?
Die tun sicherlich nicht genug. Also, und das sieht man vor allen Dingen auch daran, wie schleppend unser Projekt auch, wie soll man sagen, auch angelaufen ist. Also das ist sicherlich nicht was, was landläufig ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich an den Universitäten im Lehrkörper, bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, schon Personen mit Behinderungen. Also das ist jetzt nicht völlig neuartig, aber nicht in dem Maße, wie man das vielleicht mit dem Blick auf die Anzahl der Studierenden mit Behinderung wünschen würde.
Was müsste denn noch passieren in Deutschland, um es Akademikerinnen und Akademikern mit Behinderung leichter zu machen?
Also was ich denke, was wichtig ist, und das ist wie bei allen Beschäftigungsverhältnissen, dass eine entsprechende Unternehmenskultur vorhanden ist. Das heißt, die Unternehmensleitung muss sich dem Ziel der Inklusion oder der Förderung von Akademikerinnen und Akademikern mit Behinderung auch voll verschreiben. Das heißt, Pläne auch dahingehend, Strategien entwickeln, wie beispielsweise die Personengruppen angesprochen werden können, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, welche Formen des Übergangs von Hochschule auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eigentlich vorhanden sein könnten.
Mit PROMI werden derzeit 15 junge Frauen und Männer gefördert. Insgesamt sollen es in der Zukunft, in den nächsten Jahren, 45 Doktoranden mit Behinderung bundesweit sein. Woher kommt das Geld dafür? Das sind ja immerhin auch dann 45 halbe Stellen an Universitäten.
Ja, genau. Also das Geld, und deswegen ist auch wichtig, dass die Personen schwerbehinderte Personen sind, kommt aus der Ausgleichsabgabe. Das heißt, die Unternehmen, die nicht ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen, in entsprechender Weise genügend schwerbehinderte Personen einzustellen, müssen ja eine Ausgleichsabgabe zahlen. Und aus dieser Ausgleichsabgabe werden diese Stellen mitfinanziert.
Deckt das denn aus Ihrer Sicht den Bedarf, 45 Geförderte bundesweit?
Wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite soll es ja auch erstmal so etwas sein wie einen Anstoß geben, sensibilisieren, sichtbar machen auch dieser Gruppe, sodass es selbstverständlicher wird, in den normalen Prozessen der Universität die Personengruppe auch als Promovierende überhaupt zu erkennen.
Promovierende mit Schwerbehinderung sichtbar machen an den Universitäten in Deutschland. Das will das Projekt PROMI, Promotion inklusive. Und darüber gesprochen habe ich jetzt mit Mathilde Niehaus, Professorin für Arbeit und Rehabilitation an der Uni Köln, die das Projekt durchführen. Vielen Dank dafür. Ja, und wie Inklusion ganz praktisch im Hochschulalltag umgesetzt werden kann, das zeigt ein Beispiel an der Leibniz-Universität Hannover. Dort machen Lehramtsstudierende in einem einzigartigen Seminar den Selbstversuch. Sie bilden Lerngruppen mit erwachsenen Behinderten und erfahren dabei eindrücklich, wie Inklusion funktioniert. Und das ist dringend notwendig, denn viele Lehrer fühlen sich nicht gut darauf vorbereitet, was sie später im inklusiven Schulunterricht leisten müssen. Anke Martina Witt hat das Seminar für uns besucht.
Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll in der Europäischen Union erlaubt sein.
Dann ist ja irgendwas Falsches in der Pflanze drin und wir werden ja dafür krank eigentlich.
Ja, man weiß es nicht.
Ob man krank wird oder nicht, ist halt nicht bestätigt und deswegen würde ich es auch eher ablehnen.
Timo, Thorsten und Jonas sitzen vor einem aufgeklappten Laptop und diskutieren heikle Themen wie Gentechnik oder Bürgerentscheide. Wann immer der 22-jährige Thorsten die komplizierten politischen Fragen nicht versteht, erklären die Studenten Jonas und Timo nochmal in einfacheren Worten, worum es geht. Nebenan sucht eine zweite gemischte Gruppe aus Behinderten und Studierenden nach Antworten auf die Frage, warum Bürger wählen gehen sollten. Im Seminar Gemeinsam lernen diskutiert jeder der 18 Studierenden und 10 behinderten Teilnehmer mit. Jeder hat eine Meinung, egal ob behindert oder nicht. Bettina Lindmeier, Professorin für allgemeine Behindertenpädagogik und Soziologie, hat das Projekt vor mehr als 2 Jahren ins Leben gerufen. Sie wollte den allgegenwärtigen Begriff Inklusion mit mehr Leben füllen und ihren Studierenden schon an der Universität zeigen, was Inklusion eigentlich bedeutet. Denn, so glaubt die Professorin, im Berufsleben begegnet ihnen das Thema sofort.
Sie sollen einfach erst mal selber als Studierende merken, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt zu lernen und dass sie dabei auch in dieser Gruppe genauso viel lernen oder sogar mehr und anderes, als sie das sonst tun. Erst einmal sollen sie diese Erfahrung selber als Lernende machen. Da brauchen sie sich noch gar nicht in eine andere Rolle zu versetzen. Aber unsere Erfahrung ist, dass sie sich auch eher vorstellen können, mit solchen Gruppen selber zurechtzukommen.
Die Studierenden sollen in dem Seminar daher nicht in eine Betreuer- oder Unterstützerrolle rutschen, sondern auf Augenhöhe mit den behinderten Teilnehmern ein Thema erarbeiten. In den vergangenen Jahren haben die Gruppen sich mit dem Thema Selbstbestimmung auseinandergesetzt. In diesem Semester geht es um Demokratie und politische Mitbestimmung. Themen, die alle Teilnehmer gleichermaßen etwas angehen, bei denen alle etwas dazulernen können.
Mir ist gerade eine Äußerung einer Studentin noch gut in Erinnerung. Da hat sie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass hier Diskussionen auf diesem Niveau möglich sind. Es ist also so, dass sie auch inhaltlich mehr lernen, als sie sich das vorher gedacht haben. Und das finde ich ganz wichtig, weil wir Menschen mit Behinderungen sehr häufig zu wenig zutrauen. Auch in der inklusiven Schule ist das so, dass wenn Sorge besteht, es nicht nur eine Sorge ist, dass die nicht behinderten Kinder zu wenig lernen, sondern auch, dass die behinderten Kinder überfordert sind.
Eine gewisse Überforderung gehört zum Lernen dazu, meint die Professorin, wenn sie richtig aufgefangen wird. Das Niveau der Diskussionen beeindruckt auch die 23-jährige Sonderpädagogikstudentin Sandra. Sie hat sich ganz bewusst für das inklusive Seminar entschieden, um sich besser in die Perspektiven behinderter Menschen hineinversetzen zu können.
Also man nimmt sich ernst. Ja, natürlich haben die Leute Mitspracherecht und das tun sie hier auch. Sie werden auch angehört und das finde ich so schön.
Die 20-jährige Katrin will als Lehrerin arbeiten. Spätestens dann muss sie mit dem Thema Inklusion umgehen, sagt sie. Durch das Seminar weiß sie nun, wie das gemeinsame Erarbeiten eines Themas funktionieren kann.
Indem ich das jetzt hier erfahre, habe ich, glaube ich, schon eine ganze Menge Erfahrung dann für später. Wenn ich dann als Lehrkraft so eine Klasse habe mit Kindern mit und ohne Behinderung, dann glaube ich, helfen mir die Erfahrungen hier, wie ich da den Unterricht gestalte und so.
Denn Katrin ist im Seminar selbst Teil einer gemischten Gruppe und weiß deshalb genau, wie es sich anfühlt, gemeinsam mit behinderten Menschen ein Thema zu erarbeiten. Das gebe ihr Sicherheit, meint sie. Die Studierenden könnten sich später in ihrer Rolle als Lehrende darauf besinnen, wie sie selbst Probleme in ihrer gemischten Gruppe gelöst haben, sagt auch Seminarleiterin Dorothee Meyer. Die behinderten Teilnehmer profitieren ebenfalls von den gemeinsamen Lernerfahrungen. Sie nehmen sich als kompetente Gruppenmitglieder wahr und ihre Meinung wird gehört. Der 50-jährige Jürgen ist deshalb froh, dass er am Seminar teilnimmt. Er arbeitet in einer Behindertenwerkstatt in der Region Hannover und war sofort interessiert, als die Uni dort nach Seminarteilnehmern gesucht hat.
Ich bilde mich politisch weiter und es ist auch eine wichtige Lebenserfahrung. Und die würde ich jedem Menschen weitergeben. Das ist Inklusion. Das ist Zusammenarbeit mit gesunden und behinderten Menschen. Es ist ein besonderes Erlebnis, dass sowas angeboten wird.
Es war ein spektakulärer Fund, als in der Münchner Wohnung von Cornelius Gurlitt weit über 1000 Kunstwerke entdeckt wurden. Bei dem Sohn eines Kunsthändlers mit Verbindungen zu den Nazis. Nun ist Cornelius Gurlitt im Mai verstorben, doch die Bilder werden die Kunstwelt noch lange über seinen Tod beschäftigen. Untersucht werden sie von der Kunsthistorikerin Maike Hoffmann von der Freien Universität Berlin. Und die gibt ihr Wissen weiter an Studierende der Provenienzforschung. Dieses Fach ist die weltweit erste Uni-Ausbildung in Provenienzforschung und es hat durch den Gurlitt-Fund offenbar Rückenwind bekommen. Und darüber freuen sich natürlich die Studierenden, wie zum Beispiel Jana Stolt. Die 24-Jährige ist Kunstgeschichtsstudentin und hat sich bewusst für die Provenienzforschung entschieden.
Also es war halt wirklich das erste Mal, dass wirklich so was Praktisches überhaupt angeboten wurde. Und dadurch, dass dann halt auch wirklich praktizierende Provenienzforscher auch da waren, Menschen von Museen, Archiven, dass man so einen praktischen Einblick schon in die Arbeitswelt bekommen hat. Ich habe mich mit dem Kunstraub in Polen beschäftigt. Es gab auch Studenten, die sich mit einem bestimmten Werk oder der Geschichte eines Werks beschäftigt haben. Und naja, da muss man dann in die Archive gehen, sich mit den wirklich Zeitzeugnissen auseinandersetzen.
Seit 3 Jahren gibt es an der Freien Universität Berlin das Lehrangebot Provenienzforschung. Es ist nach Angaben der Hochschule die weltweit erste universitäre Ausbildung in diesem Fach. Bislang mussten sich Provenienzforscher ihr Wissen zum großen Teil autodidaktisch aneignen, erklärt Dozentin Maike Hoffmann. Nun führt sie jedes Jahr rund 30 Studierende der Kunstgeschichte über 2 Semester in das Fach ein. Dabei konzentriert sie sich auf die NS-Zeit.
Wichtig dafür ist einmal die historische Kenntnis der damaligen Geschehnisse. Es ist aber genauso wichtig, dass man natürlich auch viele kunsthistorische oder historische Kenntnisse über Sammlungen, über Kunstsammlungen selbstverständlich hat. Und diese historischen Kenntnisse sind selbstverständlich wichtig, um Dokumente dann auch richtig auswerten zu können und richtig lesen zu können. Denn ein Dokument erklärt sich nie von selbst. In der Folge gehen wir dann selbst in die Archive. Also im Sommersemester erfolgt dann immer ein Projektseminar, wo wir selbst in die Archive gehen und die Studierenden dann auch selbst recherchieren.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Kunsthandel in Berlin. Die Studierenden recherchieren die Tätigkeiten verschiedener Auktionshäuser und verfolgen so den oft verschlungenen Weg eines Kunstwerkes. Sie beschäftigen sich mit Bildern, die in der NS-Zeit Juden geraubt oder abgepresst wurden. Denn viele lagern noch heute in öffentlichen Sammlungen. Bei anderen geraubten Kunstwerken ist der Verbleib unklar. Provenienzforscher können sie nur noch in Datenbanken zusammentragen, etwa in der Datenbank Entartete Kunst, die unter Maike Hoffmanns Leitung in Berlin entsteht. Auch das sei ein wichtiger Beitrag zur kunsthistorischen Ahnenforschung, sagt Hoffmann.
Dass man das auch festhält, was in Deutschland eigentlich mal vorhanden war, das hat mit unserer Kultur zu tun. Da gab es dann einfach einen Bruch. Und darum müssen wir ja versuchen, diesen Stand auch so weit wie möglich wieder zu rekonstruieren, dass dieser Bruch einfach nicht jahrzehntelang einfach bestehen bleibt. Das ist ja für unsere ganze kulturelle Identifikation wichtig.
Die Bundesregierung will im laufenden Haushaltsjahr nicht nur die Mittel für Provenienzforschung deutlich erhöhen, sondern sogar ein deutsches Zentrum Kulturgutverluste gründen, das die Initiativen von Bund, Ländern und Kommunen zentral bündelt. Maike Hoffmann freut sich über die neuen Berufschancen für die Studierenden.
Also es ist so, dass die Provenienzrecherche stärker und stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt. In den Museen ist das Thema ohnehin relevant und auch berücksichtigt und schon immer stark da gewesen. Aber selbstverständlich auch natürlich die Debatte um die Sammlung von Cornelius Gurlitt hat ja jetzt auch gezeigt, dass die öffentliche Förderung verstärkt wird. Also werden hier neue Stellen generiert werden können und dafür brauchen wir eben halt auch den Nachwuchs. Und von daher ist das ganze Feld insgesamt im Wachsen begriffen.
Die Studentin Jana Stolte hofft, dass sie davon profitiert und nach ihrem Masterabschluss eine feste Stelle in einem Museum oder an einer Hochschule findet.
Das wäre natürlich traumhaft. Das wäre natürlich das Schönste, was jetzt so passieren könnte. Dadurch, dass es jetzt so in den Medien ist, dass vielleicht neue Gelder frei werden, steigen für uns natürlich die Chancen, dass wir auch wirklich in dem Bereich arbeiten können.
In 2 Wochen, am 3. Juli, veranstaltet die Organisation Schüler helfen Leben wieder offiziell ihren sozialen Tag. Dann werden tausende Jugendliche einen Tag lang arbeiten und das verdiente Geld spenden. Wohin die Spendengelder genau gehen, darum geht's beim nächsten Mal. Dann wieder mit Sabine Damaschke. Mein Name ist Svenja Üing.